Mal ehrlich, wer von euch hat für das neue Jahr gute Vorsätze gefasst? Also jetzt, als wir bei uns in der Gemeinde die Frage gestellt haben vor 2 Wochen, da waren es prozentual auch etwa doch so viele, die das gemacht haben. Also es haben sich auch ganz wenige getraut zu melden. Denn unweigerlich kommt ja dann manchmal die Frage, und das muss man fürchten, deshalb melden sich wahrscheinlich viele nicht. Ja, und wer von euch hat die guten Vorsätze des letzten Jahres überprüft? Und wer kann sagen, es wird dann noch schlimmer, dass er die guten Vorsätze zu 100% umgesetzt hat? Ich frage mich weiter jetzt. Ne? Es ist eine Eigentümlichkeit unseres Lebens, dass wir uns immer wieder neue Ziele setzen in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Und das ist ja auch gut so. Unabhängig davon, ob es gelingt, sie dann zu erreichen oder nicht. Klar, wenn ich am Ende einer Strecke immer wieder feststellen muss, wieder nicht geschafft oder total gescheitert, dann macht das irgendwann schlichtweg mutlos. Aber dann kann die Alternative natürlich nicht sein, sich gar keine Ziele mehr zu setzen. Denn wer ohne eine Zielperspektive lebt, der verliert irgendwann den Lebensmut. Wir brauchen Ziele, wir brauchen Perspektiven für unsere Zukunft, weil sie gewissermaßen die Geländer sind, an denen entlang wir unser Leben verantwortlich leben können. Die Bibel nennt Ziele auch mit einem anderen Wort. Und das kennen wir alle, mit Verheißungen. Verheißungen sind Ziele Gottes mit uns. Ich möchte dazu den Predigttext lesen. Ihr könnt mitlesen. Er steht in 2. Petrus 1, in den Versen 3 bis 10. Er wird gleich eingeblendet. Alles hat uns seine göttliche Macht geschenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit gehört, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Kraft. Durch sie hat er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt, auf dass ihr dadurch an der göttlichen Natur Anteil erlangt, nachdem ihr dem Verderben entronnen seid, das in der Welt ist, in der Begierde. Deshalb wendet allen Eifer an, um in eurem Glauben die Tüchtigkeit darzubieten. In der Tüchtigkeit die Erkenntnis. In der Erkenntnis die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung die Ausdauer. In der Ausdauer die Frömmigkeit. In der Frömmigkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe überhaupt. Wenn nämlich diese Tugenden bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch nicht träge oder fruchtlos dastehen für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn wem diese Tugenden fehlen, der ist blind und handelt wie ein Kurzsichtiger, da er die Reinigung von seinen alten Sünden vergessen hat. Darum seid desto mehr darauf bedacht, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Der Text beginnt mit ganz absoluten Aussagen in den Versen 3 und 4. Ich sage es mit eigenen Worten. Gott hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben als Christen brauchen. Es steht uns zur Verfügung, wenn Jesus unser Herr ist. Wir haben Verheißungen, leben auf ein Ziel hin, wie es größer nicht sein kann, denn wir werden ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben dürfen. Toll! Also können wir es uns gemütlich machen, uns zurücklehnen und diese wunderbaren Zusagen einfach genießen. Denn ich gehe mal davon aus, dass die meisten unter uns ihr Leben an Jesus festgemacht haben. Damit sind sie, wie es im Text heißt, dem Verderben entronnen. Petrus nennt das Verderben hier mit Namen. Begierde. Der die Christen angeblich entronnen sind. Ich sage bewusst angeblich, denn hier habe ich so einige Fragezeichen an uns. Leben wir im Alltag wirklich frei von der Begierde? Und was heißt Begierde überhaupt? Manchem fällt vielleicht sofort der sexuelle Bereich ein. Unsere Umgebung in allen möglichen Medien, in der Werbung und so weiter, ist hier geradezu geprägt von einer Sexualisierung bis hin in die Sprache. Ich sage es ehrlich, mir ging es als Lehrer gewaltig auf den Keks, dass meine Schüler oder auch andere Leute, mit denen ich Umgang habe, fast nur noch ein Adjektiv, ein Eigenschaftswort kennen, wenn sie etwas toll finden. Das kam in den Aufsätzen teilweise 10-mal vor. Geil! Ursprünglich hat dieses Wort einen ausschließlich sexuellen Bezug. aber es wird inzwischen in allen möglichen Bereichen angewendet und ist fast ein Universaladjektiv geworden für alles, was begeistert, fesselt, toll ist, großartig und so weiter. Es drückt wirklich treffend das aus, was für den Begriff der Begierde kennzeichnend ist. Begierde fesselt mich, fordert meine ganze Aufmerksamkeit, nimmt mich in Beschlag, steuert letztlich sogar mein Handeln. Und wenn wir ehrlich sind, sehen wir sofort, in allen Lebensbereichen kann Begierde im wahrsten Sinne des Wortes über uns herrschen. Ich nenne das Stichwort Versöhnung. In vielen Gemeinden als für den Glauben unbedingt als wichtig anerkannt. Aber wird Versöhnung auch praktisch gelebt? Will ich Recht behalten oder kann ich erste Schritte auf den anderen zugehen? Thema Selbstwertgefühl. Woher beziehe ich wirklich meinen Wert? Brauche ich permanent die Anerkennung anderer oder beziehe ich meinen Wert aus meiner Einzigartigkeit und dem Geliebtsein von Gott? Thema Gehorsam. Boah, ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt, das Wort. Auch in der Kindererziehung spielt das fast keine Rolle mehr. Und jetzt mal an uns Erwachsene Gehorsam. Habe ich die Bereitschaft, Gottes Stimme in meinem Leben nicht nur wahrzunehmen, wie wir es eben gesehen haben, sondern ihr auch zu folgen? Oder lebe ich lieber mein Ego aus? Thema Beziehungen. Strecke ich mich nach heilsamen Beziehungen aus und investiere in sie, oder will ich immer nur haben? Thema Beruf. Wie sieht mein Geschäftsgebaren aus? Läuft da alles sauber? Bin ich ein ehrlicher und verlässlicher Geschäftspartner oder Mitarbeiter? Thema Geld. Wie sieht der Umgang mit dem Geld aus? Habe ich das Geld oder hat das Geld mich? Thema Zeit. Wie sieht mein Umgang mit der Zeit aus? Wofür habe ich Zeit? Ich kürze ab, denn ihr merkt, Begierde ist ein Sammelbegriff für all die Dinge, die mich regieren können. In der Übersetzung Hoffnung für alle ist Begierde übrigens übersetzt mit verdorbenes und todbringendes Wesen dieser Welt. Todbringend. Und wir sind als Christen durch Jesus grundsätzlich aus diesem Teufelskreis herausgerettet. Aber jetzt folgt ein Text, deshalb ein dickes Deshalb. Deshalb, weil das so ist, also unser Sein vor Gott so ist, dass wir erlöst sind. Deshalb wendet allen Eifer an. Weil wir in Gottes Augen neue Menschen sind, muss das notwendigerweise Auswirkungen haben. Unser Leben im Alltag ist die Nagelprobe dafür, wie weit wir Gottes Segen in unserem Leben wirksam werden lassen. Manchmal vergessen wir nach der Freude über die Tatsache unserer Errettung den unmittelbaren Zusammenhang von Hören und Handeln. Wenn Gott zu uns spricht, und das kann jeder sagen, die Redensweise Gottes ist unterschiedlich, aber jeder kann sagen, es ist wirklich so, dass Gott zu uns spricht, ist die Regel, nicht die Ausnahme. Da müssen wir nicht irgendwo auf einem hohen Berg sein, so ein Ohr haben. Wer ganz ehrlich ist und mit Gott lebt, weiß, dass immer wieder Impulse, immer wieder Anregungen kommen. Und die kommen von Gott, ganz oft. Natürlich müssen wir unterscheiden lernen, aber ganz oft wissen wir nach dem Gespräch mit Gott oder bei der Bibellese oder durch eine Ansprache von jemand anderem, der mit uns geredet hat, hier hat eigentlich Gott mir was zu sagen gehabt. Und das ist ja wirklich auch so, wenn er ein lebendiger Gott ist, dann ist doch ganz natürlich, dass er auf Beziehung mit uns ausgerichtet ist. Ist doch nur logisch. Und dann erwartet er natürlich auch jedes Menschliche gegenüber unserer Antwort. Auch das, denke ich, ist logisch. Wir sollen das tun, was uns durch sein Reden klar geworden ist. Und nicht sagen, ach schön, hast mal mit mir gesprochen, jetzt mache ich wieder weiter, wie ich will. Das kann es nicht sein. Und ganz, ganz wichtig ist das. Vorhin ist ganz oft das Stichwort Vertrauen gefallen. Dass wir uns darauf verlassen können, dass wir darauf vertrauen können, dass sein Reden uns und anderen immer zum Heil dienen soll. Gott ist niemand, der uns über Stacheldraht gehen lassen will und sich dann köstlich amüsiert, dass es die Füße wehtut. Er möchte immer, immer, dass Heil daraus wächst. Was folgt diesem deshalb in unserem Text? Petrus entwickelt hier eine Wirkungskette von Tugenden, die wir als Christen ausleben, ausformen, vervollkommnen sollen, und zwar mit vollem Einsatz, mit ganzer Hingabe, mit allem Eifer. Gott hat uns beschenkt mit neuem Leben, mit seinem Geist und mit den Gaben dieses Geistes. Und jetzt erwartet er nichts anderes, als dass wir diese Geschenke nicht im Schrank verschließen, für uns behalten, sondern mit den Pfunden wuchern. Weil wir eine großartige Perspektive, gigantische Verheißungen haben, wird aus dem Zuspruch seines Geistes der Anspruch, aus diesem Geist zu leben. Aus Gaben werden Aufgaben, aus Sein wird Tun. Nochmal, an erster Stelle steht der Glaube. Damit beginnt alles. Der Glaube und das Vertrauen darauf, dass es Gott mit mir gut meint. Durch Gnade hat Gott uns herausgerettet aus dem Verlorensein und hineingestellt in die Verheißung ewiger Herrlichkeit. Wenn Jesus sagt, wer mich hat, der hat das Leben, dann drückt er damit aus, dass ewiges Leben schon heute beginnt. Nicht irgendwann einmal. Schon unser kleines Leben hier auf Erden hat durch Jesus Ewigkeitscharakter. Ist es dann nicht einfach natürlich, dass sich das auch in unserem Alltagsleben zeigen muss? Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Es geht hier nicht, und das ist wichtig, um Aktionismus oder Werkgerechtigkeit, als müssten wir uns durch unser Tun erst noch den Himmel verdienen, als müssten wir uns, müssen wir zeigen, dass wir diese Erlösungstat Jesu überhaupt wert sind. Nein, darum geht's nicht, sondern um die natürliche Konsequenz. Weil wir durch Jesus ewiges Leben haben, schon hier und jetzt, deshalb können wir befreit handeln. Glaube und Tüchtigkeit, das heißt verantwortliches, engagiertes, liebevolles Handeln, die gehören untrennbar zusammen. Nur so wird sichtbar, dass unser Glaube echt ist. Denken wir daran, Jesus hat gesagt, an den Früchten wird man sie erkennen, an den Früchten wird man erkennen, woraus jemand lebt. Das bedeutet im Umkehrschluss ein fruchtloses Leben, das sich nur so dahinschleppt, freudlos, vielleicht neidisch und eifersüchtig auf andere. Ein Leben, das zufrieden ist mit dem gegenwärtigen geistlichen Zustand, so nach dem Motto, Gott komme nicht zu nahe. Ein solches Leben macht Glauben unglaubwürdig. Nicht missverstehen, nochmal, es geht nicht um Leistungsdruck, ganz bestimmt nicht, sondern um die natürliche Konsequenz einer lebendigen Beziehung zu Gott. Wenn ich diese lebendige Beziehung lebe, dann sage ich, das ist mal so salopp, kann ich gar nicht anders, als entsprechend zu handeln. Dass ich dabei Fehler mache, dass ich dabei sündige, dass ich dabei immer wieder zurückfalle, ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich bin ich befreit zu diesem Tun, zu diesem Leben aus der lebendigen Beziehung. Und hier sind wir unmittelbar beim nächsten Punkt. Unsere ganze Tüchtigkeit, all unsere Aktivität wird nur dann Frucht bringen, wenn wir geleitet sind von der Erkenntnis Gottes. Gott erkennen, dieser Begriff wird allzu leicht auf die Region unter unserer Kopfschwarte reduziert. Aber darum geht es nicht. Denken wir an das Wort erkennen im Schöpfungsbericht, als Adam seine Eva erkannte. Dieses Wort bedeutet innigste Verbindung. Ja, wirklich eins werden. Es geht um eine Beziehung von Herz zu Herz. Wenn ich einen Menschen liebe, dann sehne ich mich danach, Zeit mit ihm zu verbringen. Mich interessiert, was er denkt, und ich teile ihm mit, was mich bewegt. Ganz normal. Und wenn es hier heißt, dass in der Tüchtigkeit unsere Erkenntnis sichtbar werden soll, dann bedeutet das nichts anderes, als dass unser Handeln getragen sein muss von einer tiefen und lebendigen Beziehung zu unserem himmlischen Vater und zu Jesus. Woher soll denn heilsames Handeln sonst kommen? Ein Tun ohne tiefe Beziehung wird zu Aktionismus. Das ist aber mit Tüchtigkeit nicht gemeint. Die nächste Aussage ist sehr interessant. Erkenntnis soll in Selbstbeherrschung sichtbar werden. Selbstbeherrschung, Selbstzucht. In einer anderen Übersetzung heißt es Enthaltsamkeit. Was bedeutet das? Einer meiner Vorsätze für das neue Jahr lautet, Klammer auf, mal wieder, Klammer zu, ein paar Pfunde müssen runter. Ich vermute, dass dies kein ganz außergewöhnliches Anliegen ist. Ich weiß auch, dass mancher denkt, du hast es doch gar nicht nötig. Danke. Aber glaubt mir, meine Hosen sagen mir fast täglich etwas anderes und die sind nicht beim Waschen eingegangen. Nun esse ich aber doch einfach gern. Aber es gibt nur einen Weg, Pfunde loszuwerden. Alles, was jetzt im Rettungsring gebunkert ist, musste vorher durch diese enge Pforte. Ich kenne keinen anderen Weg. Das heißt, die Pforte muss schlichtweg früher dicht gemacht werden. Und dazu ist, ich weiß es von langen Anläufen und wiederholten Versagen, Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung, eben Enthaltsamkeit nötig, auch wenn es noch so gut schmeckt. Und das gilt genauso für andere Dinge. Zum Beispiel das Haben wollen. Wie viele Menschen leben nur in ihrem Besitz? Wie viele hängen an ihrem Auto und pflegen es mehr als zum Beispiel ihre Ehe? Wie viele horten ihre Kröten und häufen Geld an und dann macht es Batsch, Herzinfarkt, Ende und er war doch erst 50. Als gäbe es irgendwo einen Zusammenhang zwischen Bankkonto und Garantie eines langen Lebens. Spar nur viel, halt die Kröten zusammen, dann wirst du alt. Kenne ich nicht. Genügsamkeit, kennzeichnet das meinen Umgang mit dem Materiellen? Aber auch in den Beziehungen ist Selbstbeherrschung ein Thema. Habe ich es immer noch nötig, mich durch Übertreibungen und Prahlerei in ein vermeintlich besseres Licht zu rücken? Wie rede ich über andere? Was erzähle ich weiter? Verstecke ich meine Klatschsucht hinter der vorangestellten Versicherung, du, ich muss dir mal was über XY erzählen. Natürlich nur fürs Gebet. Ganz fromm. Und damit stelle ich mir selbst den Persilschein aus, munter über andere zu tratschen. Wie sieht es mit der Präsentation meiner geistlichen Erkenntnisse aus? Sind sie gepaart mit Zurückhaltung und getragen von Liebe oder Ausdruck geistlichen Hochmuts? Ähnliches gilt für mein Urteilen über andere. Wie gehe ich mit anderen Auffassungen als meinen eigenen um? Ist vielleicht des Öfteren ein ausgeprägter Richtgeist zu entdecken? Selbstbeherrschung. Ich denke, das ist ein Thema, bei dem wir alle an der einen oder anderen Stelle Übungsbedarf haben. Sie soll geübt werden in Ausdauer, in Geduld, in Tragkraft, heißt es in einer anderen Übersetzung. Jeder, der mit dem Thema Selbstbeherrschung beschäftigt ist, weiß, dass hier Geduld mit sich selbst gefordert ist, weil Rückschläge unvermeidlich sind. Es gibt den Jojo-Effekt nicht nur beim Abnehmen, es gibt ihn auch geistlich. Wir erleben geistliche Aufbrüche, freuen uns über persönliches Wachstum und fallen an einer anderen Stelle in Gewohnheiten zurück, die wir längst überwunden glaubten. Jetzt ist Vorsicht geboten, dass uns diese Rückschläge nicht richtig tief und dauerhaft runterziehen. Ich denke dabei immer wieder daran, wie es mir ging, als meine Frau vor einigen Jahren eine schwere Fußverletzung hatte und all unsere Sommerpläne in einem Augenblick Makulatur waren. Ich war so urlaubsreif. Und jetzt? Kein Urlaub, nix. Was hat mir das geistlich die Socken ausgezogen? Kurz zuvor noch das Gefühl der Unerschütterlichkeit im Glauben, erlebte ich plötzlich meine ganze Hilflosigkeit und dauernd die Frage, Gott, was soll das? Warum jetzt? Warum wir? Denkt ihr, kennt das. Und da hilft kein Keep Smiling, half mir auch nicht. Da war auch Geduld mit mir selbst gefordert. Und da wurden Geschwister zu Lastenträgern, die einfach da waren und halfen. Aber nicht nur in Bezug auf uns selbst ist Ausdauer gefordert, auch im Umgang mit den Geschwistern. Wachstum einer Gemeinde geschieht selten im Gleichschritt. Kenne ich nicht. Es braucht Menschen, die schon einen Blick für das haben, was noch hinter der nächsten Bergkuppe liegt. Sie können das Neuland schon beschreiben, bevor andere auch nur eine Ahnung davon haben. Jetzt wird es allerdings wichtig, dieses neue Land so zu beschreiben, dass in anderen die Sehnsucht entsteht, auch dort hinzukommen, das Land auch zu sehen. Dazu sind Selbstdisziplin und viel liebevolle Geduld nötig. Bitte versteht mich auch hier nicht falsch. Es kann nicht sein, dass man auch noch auf den letzten Bedenkenträger wartet in einer Gemeinde. Das hat nichts mehr mit Geschwisterliebe zu tun. Denn die Bedenkenträger, die wird es immer geben. Aber sie dürfen nicht das Tempo der Gemeindeentwicklung bestimmen. Missionäre müssen vorausgehen, das ist ihre Aufgabe. Sie sind quasi die Späher, die das Neuland erkunden. Andere beschreiben vielleicht dann den Weg dahin, geben auch Zwischenstationen an. Aber dann muss bei allen die Gemeinschaft, Bereitschaft vorhanden sein, den Weg auch mitzugehen. Und, das klingt vielleicht hart, wer sich dauerhaft nicht mit auf den Weg macht, wird sich irgendwann einen anderen Weg suchen müssen. Eventuell auch eine andere Gemeinde. In Bezug auf die Entwicklung einer Gemeinde gilt, wenn Gemeinde nur bewahren will, wird sie sterben. Es gibt so ein, ich habe ein Buch gelesen, die 7 letzten Worte einer Gemeinde. Kennt ihr die? Das hat's bei uns noch nie gegeben. Denn das nächste Wirkungspaar sagt auch, warum das so wichtig ist, auf beständiges Wachstum zu achten. Denn da heißt es, in der Ausdauer, in der Geduld, die Frömmigkeit sichtbar werden lassen. Geduld und Ausdauer, ein langer Atem, sind unbedingt wichtig, wenn es um unser Glaubensleben geht. Ich habe das gerade erläutert. Aber diese Ausdauer muss Gestalt gewinnen in der Frömmigkeit. Die Hoffnung für alle übersetzt hier, Geduld erweist sich in der wahren Liebe und Ehrfurcht vor Gott. Das heißt Frömmigkeit. Das heißt auch immer wieder, die persönliche Beziehungspflege weist der Geduld, der Ausdauer ihren Platz zu. Denn Ausdauer kann sich auch lähmen auswirken. Dort, wo schnelle Entschlusskraft gefordert ist, wo geistliche Impulse umgesetzt werden müssen, ist der Verweis auf Geduld manchmal hinderlich. Denn Geduld oder Ausdauer, ohne dabei das Ohr ganz nah am Mund Jesu zu haben, wird leicht zur Zögerlichkeit. Gemeindeentwicklung bleibt hängen in Bestandspflege. Ach, sie ist doch so schön. Wir haben uns alle so lieb und können so schön kuscheln. Das lassen wir mal jetzt so. Nur nicht weiter. Frömmigkeit hat etwas mit Gottes Maßstäben zu tun. Das heißt, sowohl persönliches Wachstum als auch die Entwicklung der Gemeinde hat sich nicht an Befindlichkeiten Einzelner auszurichten, sondern an Gottes Denken. Ich weiß, dass das zu Konflikten führen kann. Selbst zur Genüge erlebt. Vielleicht sogar zu Konflikten führen muss. Aber ein Weiterkommen im Glauben ist nicht billiger zu haben. Falsche Rücksichtnahme, vielleicht aus Gründen freundschaftlicher Verbundenheit, menschlich ja verständlich, kann ein Taubwerden für Gottes Reden nach sich ziehen. Hier hilft die beste und edelste Motivation nichts. Ich sage es mit einem anderen Wort, wenn Geduld zum Aussitzen von Problemen führt, wenn Stillstand verwechselt wird mit Ausdauer, wenn Traditionspflege zum Selbstzweck wird, dann sind sie definitiv nicht gepaart mit Frömmigkeit, mit dieser Ehrfurcht vor Gott. Denn Gott will weiterführen, will in das Land führen, das er zeigen will. Wir haben es eben wieder so schön in diesem Beispiel gehabt. Nicht jede Insel ist dazu geeignet, sie anzusteuern. Dass die Vorwärtsentwicklung in der Liebe zu den Geschwistern sichtbar werden muss, sagt unser Text weiter. Gottes Liebe, Frömmigkeit ohne Geschwisterliebe ist Heuchelei. An vielen Stellen in der Bibel wird das unmissverständlich ausgedrückt. Diese Liebe zu den Geschwistern, in der Übersetzung hieß es Bruderliebe, aber ihr seid alle gemeint, keine Angst. Also diese Liebe zu den Geschwistern weist allen Aktivitäten den richtigen Platz zu. Denn wenn es in Gemeinden an der Liebe der Geschwister untereinander mangelt, wird es keine positive Entwicklung geben. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Steht auch auf der nächsten Folie. Ah, steht schon hier. Wunderbar. Die Liebe untereinander bleibt das Erkennungsmerkmal der Christen. Denkt an die Tageslosung von heute aus Johannes 13, 35. Daran wird's die Welt erkennen. Nicht Visionen, nicht Konzepte, nicht Aktionen, nicht perfekt geplante und durchgeführte Veranstaltungen. Nein. Liebe ist das Kennzeichen christlicher Gemeinden. Und das Leben in der Liebe ist in Notsituationen viel einfacher als bei geistlichen Höhenflügen. Gerade dann, wenn Widerstände gegenüber geistlichen Erkenntnissen spürbar werden, muss ich aufpassen, dass mir die liebevolle Sicht für die Geschwister nicht verloren geht, die jetzt das vielleicht nicht so sehen. Ich habe vorhin gesagt, dass notorische Bedenkenträger und eher ängstliche Bewahrer nicht die Entwicklung einer Gemeinde lähmen dürfen, aber sie dürfen von den Missionären auch nicht einfach links liegen gelassen werden. Die Nagelprobe, auch bei der Weiterentwicklung der Gemeinde ist und bleibt die Liebe untereinander. Das gilt in gleichem Maße für die Liebe zu den Menschen um uns herum überhaupt. Liebevolle Beziehungen. Etwas unglaublich Wichtiges. Unser Text beschreibt eine Wirkungskette, beginnend mit dem Glauben und endend mit der Liebe. Sie bilden die Klammer, die alles andere einschließt. Die angesprochenen Tugenden, Glaube, Tüchtigkeit, Selbstbeherrschung, Ausdauer, Frömmigkeit, Liebe, sind kein Auswahlkatalog, aus dem ich mir die passenden Dinge aussuchen kann. Alle Tugenden gelten für jeden Christen. Unmissverständlich heißt es in unserem Text, wenn nämlich diese Tugenden bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch nicht träge oder fruchtlos dastehen für die Erkenntnis, also die Beziehung zu unserem Herrn, Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn wem diese Tugenden fehlen, der ist blind und handelt wie ein Kurzsichtiger, da er die Reinigung von seinen alten Sünden vergessen hat. Diese Tugenden sind Bedingungen für Wachstum. Hier geht es um nichts anderes als das Leben in der Heiligung. Hört sich vielleicht abgehoben an, aber meint nichts anderes als die immer innigere Verbindung zu Gott. Nochmal, Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus hat nichts zu tun mit dem intellektuellen Erfassen von Wahrheiten, mit auswendig Lernen von Bibelversen, sondern meint die liebevolle, vertrauensvolle Verbindung zu Jesus. Vertrauen, ja, habt ihr das noch im Ohr vorhin? Als Gegensatz zum Erkennen wird die Kurzsichtigkeit genannt. Ich erinnere an die nur bewahrende Gemeinde. Sie ist kurzsichtig. Sie ist unfähig zum Wachstum. Was können Gründe für diese Kurzsichtigkeit sein? Wir pflegen vielleicht schlicht und einfach unseren alten Adam. Liebgewonnen, schön warm, schön kuschelig. So schlechte Typen waren wir doch vor unserer Hinwendung zu Jesus gar nicht. Zwar im Großen und Ganzen nach bürgerlichen Maßstäben doch eigentlich alles in Ordnung. Wer von uns hat jemanden ermordet, ne? Oder ein Geschäft ausgeraubt, war doch alles gut so weit. Also mal ehrlich. In Gottes Augen aber waren wir schlicht verlorene Menschen. Punkt. Leute, die ohne seine Liebe auszukommen glaubten, die seine Versöhnung, seine Vergebung, seine ausgestreckte Hand weggestoßen haben. Sind wir jetzt im Herzen immer noch solche Menschen? Vielleicht mit frommem Zuckerguss überzogen? Pflegen wir unser altes Ich, unseren alten Charakter, nur vielleicht geistig verbrämt? Verzuckern wir unsere alte Rechthaberei mit dem vorweggestellten Satz, so spricht der Herr? Das hört sich ja enorm geistlich an. Voller himmlischer Autorität, volle Kanne durch. Wer wollte dem Herrn widersprechen? Aber welcher Herr spricht da? Der Herr Meier? Mancher definiert auch seine notorische Unzuverlässigkeit oder gar Faulheit mit, ich will dem Heiligen Geist die Chance lassen, mich bis zum letzten Augenblick zu erreichen. So als wäre der Heilige Geist ein Geist auf den letzten Drücker. Zur Tratschsucht, wo vertrauliche Dinge nur fürs Gebet weitergegeben werden, habe ich vorhin schon was gesagt. Reinigung von alten Sünden meint aber, dass mein altes Ich der veränderten Kraft Gottes ausgesetzt werden muss. Ein frommer Glanzlack über mein altes Ich bringt nichts, denn es macht unfähig zum Wachstum. Gott sagt nirgendwo, ich renoviere dein Ich. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das müssen wir in der Tiefe mal durchdenken, durchbeten, was das eigentlich heißt. Wir sind es. Natürlich besteht immer die Differenz, und wie leben wir? Aber das müssen wir irgendwann mal zusammenkriegen. Ich bin das in Jesus. Ich bin ein neuer Mensch. Nicht, ich werde mal, wenn ich mich anstrenge oder sonst was oder in der Ewigkeit, werde ich es mal sein. Nein, ich bin es. So sagt es jedenfalls die Bibel. Und für die Gemeinde heißt das logischerweise, je mehr Menschen bei uns den frommen Lack vom alten Adam abschmirgeln lassen und Gott an ihrem Wesen arbeiten lassen, umso mehr persönliches und auch Gemeindewachstum werden wir bekommen. Das ist ein ganz normales geistliches Prinzip. Das heißt in Vers 10, darum seid desto mehr darauf bedacht, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Meine beiden Söhne und ich habe das schon mal erzählt, sind früher öfter zum Felsklettern gegangen, also sie haben mich mitgenommen. Und es ist einfach schon ein erhebendes Gefühl, wenn man in der schwindelerregenden Höhe von 2,50 Meter mit allen Vieren ausgestreckt wie eine seekranke Spinne am Felsen hängt und nicht mehr vorwärts und rückwärts kommt. 2,50 Meter. Und dann denkst du, spinnst du, das geht dann irgendwie nicht mehr. Irgendwo musst du loslassen. Und wie gut ist es dann, wenn man sich einfach ins Sicherungsseil fallen lassen kann. Und hier bin ich bei unserem Text, unsere Berufung und Auserwählung sollen wir festmachen. Oberstes Gebot beim Felsenklettern ist das Festmachen am Seil, die Sicherung. Sie schützt vor dem tiefen Fall. Es nützt nichts, sich nur einmal richtig festzumachen, sondern bei jeder Klettertour immer wieder. Im geistlichen Bereich meinen viele aber, ich habe mein Leben Jesus übergeben, fertig, alles andere kommt von selbst. Falsch, denn auch im geistlichen Leben ist wie beim Klettern eine dauernde Kontrolle der Sicherung erforderlich. Wie sieht meine Bindung an Jesus aus? Mangelt es da vielleicht? Hat sie sich gelockert oder ist sie wirklich fest? Knoten können sich lockern. Beziehungen können sich auch lockern, das wissen wir im menschlichen Bereich nur allzu gut. Und in der Beziehung zu Gott, das wisst ihr auch, auch da kann sich was lockern. Auch da können sich alte Gewohnheiten, Nachlässigkeiten und so weiter einschleichen. Und deshalb ist es für mich als Christ lebensnotwendig, meine Bindung an Jesus immer wieder nüchtern zu überprüfen. Und es ist wichtig, nicht aus Angst, weil ich vielleicht aus seiner Gnade herausfallen könnte, dass er sagt, jetzt hast du aber schon 27 Mal, musste der Knoten wieder fester gemacht werden. Jetzt langt's, Schluss, aus, entzieht er das Seil. Nein, er wird es nicht tun. Er lässt mir das handeln. Wie fest will ich den Knoten haben? Wie fest will ich die Bindung haben? Das ist meine Entscheidung. Also, wir fallen nicht aus seiner Gnade heraus. Aber es ist die Voraussetzung, dass es weiter aufwärts, vorwärts gehen kann. Die Frage ist natürlich, will ich überhaupt weiterkommen? Will ich überhaupt aufwärts kommen? Oder bin ich mit meinen 2,50 Meter, mit meinem Status quo im geistlichen Bereich zufrieden? Beim Klettern gibt es übrigens noch ein anderes hilfreiches Prinzip. Wenn ich den Klettergurt und das Sicherungsseil angezogen habe, dann überprüft der Sicherungspartner das ordnungsgemäße Anlegen meiner Sicherheitsausrüstung. Kurz, man kontrolliert sich gegenseitig. Könnte das nicht auch für den geistlichen Bereich hilfreich sein? Wie leicht werde ich mir selbst gegenüber blind? Gut, wenn ein anderer ein Auge auf meine Bindung an Jesus hat. Nicht als Überbruder oder Überschwester, eben nicht als Kontrolleur, sondern als einer, der sich selbst auch angewiesen weiß auf die liebevolle Beachtung seiner eigenen sicheren Bindung an Jesus durch die Geschwister. Gegenseitig aufeinander Acht haben, nicht als Bevormundung, sondern als Ausdruck des Interesses am anderen, als Ausdruck von Liebe. Der andere ist mir nämlich nicht egal. Ich möchte schließen mit einer Aufforderung an uns alle. Machen wir doch für das vor uns liegende Jahr unsere Berufung durch Jesus neu fest. Sagen wir Jesus, an welcher Stelle wir ihn verstärkt ranlassen wollen, wenn wir das wollen, damit wir näher zu ihm hinwachsen. Vielleicht sucht sich ja jeder ein oder zwei Punkte aus dieser Wirkungskette im 2. Petrusbrief heraus. Sie werden gleich nochmal vorne eingeblendet. Wir brauchen Ziele in unserem geistlichen Leben, wenn wir nicht sanft entschlummern wollen. Ich habe es ganz zu Anfang gesagt. Jetzt kommen die nochmal, genau. Tüchtigkeit, konsequentes Handeln im Glauben. Erkenntnis in der Tüchtigkeit. Hingabe, nicht Aktionismus. Selbstbeherrschung, Selbstzucht in der Erkenntnis. Ausdauer, Geduld, Tragkraft in der Selbstbeherrschung. Frömmigkeit, Ehrfurcht vor Gott in der Ausdauer. Und Liebe in der Frömmigkeit. Ich lade uns alle ein, Jesus unseren Mangel zu bringen, wenn wir den empfinden. Und uns gerade an der Stelle neu an ihm festzumachen, wo wir das denken, dass es nötig ist. Wir haben jetzt so eine Minute Zeit. Wer möchte, kann das ja im Stillen für sich jetzt auch mit Jesus klar machen. Amen.